Heute im Dialog Michael Kruns mit Rafik Shami.
Sie sind 1946 in Damaskus geboren, leben seit 1971 in Deutschland und nachdem Sie Chemie in Heidelberg studiert haben, sind Sie einer der erfolgreichsten Schriftsteller in Deutschland. Rafik Shami, schön, dass Sie bei uns
Danke.
Sind. Wir wollen sprechen über den arabischen Frühling und die Hoffnung, dass es nicht in einem Desaster endet. Wir gehen in eine Kneipe, die ist ungewöhnlich, ist eine Kneipe mit Büchern. Sie haben in einem Ihrer Bücher geschrieben, das Gespräch befruchtet den Geist, schärft die Vernunft, vergnügt das Herz und vertreibt die Trauer der Seele. Bin gespannt, wie uns das ergehen wird jetzt bei dem Gespräch, ob es auch so kommt. Wir sitzen in einem ungewöhnlichen Gasthaus, nämlich einem Gasthaus mit Büchern dahinter. Wir werden über die Bücher sprechen, das muss ich ja schließlich mit einem Schriftsteller. Aber das, was die Menschen im Augenblick beschäftigt rund um die Welt, ist die Frage, haben wir denn noch eine Chance, aus diesem arabischen Frühling einen richtigen Sommer zu machen oder kommen wir jetzt schon in den Winter? Sind Sie optimistisch im Augenblick, trotz aller Rebellion und blutigen Auseinandersetzungen?
Ich bin ängstlich optimistisch. Ängstlich deshalb, weil die Machthaber auch nicht so die Macht abgeben, sondern die machen alles, damit das in einen Bürgerkrieg rutscht. Sprich über Syrien jetzt. Optimistisch deshalb, weil diese Menschen, die auf die Straße gegangen sind, so viel Opfer gebracht haben, die kehren nicht mehr zurück. Also, und die Diktatur hat nichts mehr zu bieten. Hat nicht mehr zu bieten, weil die erste Reform in Syrien ist, die Geheimdienste abschaffen. Der Präsident lügt nicht aus Hobby. Er ist Gefangene seines eigenen Systems. Er verspricht Reformen, aber was soll er reformieren? Die 15 Geheimdienste abschaffen heißt am nächsten Tag stürzen. Was hat der Arbeiter von ein bisschen Lohnerhöhung, wenn seine Kinder verhaftet werden? Der erste Schritt ist die Freiheit, die Demokratie. Und das können Diktaturen nicht hergeben.
Sprechen wir mal erst über Ägypten. Wir haben jetzt im Augenblick, nachdem der Optimismus groß war, auf dem Tahrirplatz wieder Auseinandersetzungen, wieder Tote, wieder schwere Auseinandersetzungen mit blutigen Folgen. Jetzt ist es nicht die Mubarak-Regierung, sondern jetzt ist es der Militärrat, gegen den opponiert wird. Die Opposition werden wieder Steine geworfen, es wird Tränengas eingesetzt. Haben Sie die Hoffnung, dass sich die Jugend, die sich offenbar sehr stark dort versammelt, tatsächlich eine Chance hat, in die Demokratie den Staat zu führen?
Wissen Sie, wir sind ein bisschen alle weltweit ein bisschen ungeduldig. Die Demokratie in Europa hatte auch ihre Jahre gebraucht, um fest verankert zu werden. Und trotzdem ist sie immer noch bedroht zwischendurch. Aber in Ägypten haben diese Massen von Jugendlichen und jungen Technikern und ihre Angehörigen die Revolution gestartet. Und das Regime ist nicht so schwach, dass das, wenn Mubarak weggeht, ist es gereinigt und revolutionär geworden, sondern die ganze Pyramide an Bürokraten sind noch da geblieben. Und die Militär Offizieren, die Höheren, haben ein Blutbad verhindert, übernahmen aber die Macht mit derselben Struktur des Denkens, mit demselben System des Denkens. Das heißt, was jetzt in Kairo geschieht, was wir erleben auf vielen Plätzen, nicht nur in Kairo, ist eine Selbstreinigung sozusagen. Die Revolutionäre kehren zurück und sagen, das reicht uns nicht. Und plötzlich sind die Islamisten im Hintertreffen geraten. Plötzlich sind diese junge Generation, die ohne Partei, sondern nur mit dem Willen, wir werden alles geben, damit die Freiheit in dieses Land einzieht, zurück zum Tahrirplatz, zurück zu anderen Plätzen auch. Und das Militär muss sich stellen. Das geht nicht, dass er sich über den Parlament, über die gewählte Vertreter der Bevölkerung setzt. Und das ist ein Lernprozess auch für die Militärs. Ich sage das mit Respekt. Ich sage das nicht jetzt mit Ironie. Sondern diese Militärs, die aufgewachsen sind unter dem Fittichen von Mubarak, müssen lernen, die Zeit hat sich verändert.
Nicht erst seit der Französischen Revolution weiß man, dass Revolutionen nicht nur blutig beginnen, sondern auch blutig enden. Dann, wenn die anderen an der Macht sind, wird nicht mit den gleichen Waffen im Grunde genommen zurückgeschlagen. Trotzdem sprechen wir zunächst mal, bevor wir auch zu den Islamisten kommen und deren Einfluss, die ja auch für die Wahlen immer sehr wichtig sind in diesen Ländern, zunächst einmal über die Jugend. Die Jugend hat diese Rebellion vorangetrieben. Sie kommt aus Tunesien, da war es eine eher soziale Problematik, aber die Jugend hat es aufgenommen, auch in Libyen, für einen Sturz des Regimes gesorgt. Ja, es gibt ja fast nur Jugend in den arabischen Ländern. Der Anteil ist bei 20-25% der Bevölkerung. Da ist ein unglaublicher Druck auf die Regime. Die Jugend hat aber welche Ziele?
Wissen Sie, die Misere, die Wirtschaftsmisere hat das verursacht, erstmal. Wir haben Länder, die reich sind, Länder, die begnadet sind durch Bodenschätze, und wir haben eine Räuberbande oben, also wirklich mafiös. Der Staat wurde abgebaut eigentlich, wenn Sie mich fragen. Sie haben etwas Ähnliches wie ein Staat aufgebaut, diese Systeme. Es ist Mafiasysteme, ein Netz von Verbündeten von oben nach unten in der Pyramide korrumpiert, bis zum Boden wirklich, bis zum kleinsten Angestellten und Beamten. Und damit haben sie gut regiert. Das sah nach außen nach einem Staat, aber ist das kein Staat, sondern ein Mafiasystem. Nun, sie haben Pech mit einer Generation, die unter ihnen aufgewachsen sind, das, was sie nennen, diese Jugendlichen, die technisch versiert sind, die schneller als der Geheimdienst ist. Also bei Facebook, da gibt es doch diese Witz, dass als Hosni Mubarak starb, empfing ihn Nasser und Sadat in der Hölle und sagte, endlich, Hosni, kommst du. Hat man dich erschossen? Fragte der Sadat. Sagte, nein, schlimmer. Und da sagte Nasser, hat man dich vergiftet? Weil der Nasser vergiftet wurde durch einen Masseur. Da sagte er, nein, noch schlimmer, Facebook, sagte er. Das heißt, diese Facebook, diese Internet, was wir hier in Mitteleuropa fast so mit der linken Hand benutzen, war dort ein Mittel dieser Schicht, die arbeitslos ist und die nicht mehr Geduld hat, um zu kommunizieren schneller als der Geheimdienst. In dem Augenblick haben sie die Oberhand bekommen. Diese Schicht ist in keiner Partei. Niemand von uns Erwachsenen, Älteren, Oppositionellen hat das geahnt. Sie hat keine kristallisierte Ziele. Die weiß nur, dass sie das System nicht will. Und jetzt kommt der zweite Schritt, was ja bei jeder Revolution gefährlich ist, wenn die anfangen, diese Ziele zu benennen. Die einen wollen einen demokratischen Staat, die anderen wollen einen liberalen, die dritten wollen einen sozial engagierter Staat, also sozialistisch, und die vierten wollten einen Fundamentalistenstaat nach dem Scharia. Und da wird es Konflikte geben, und das ist auch immer gefährlich, man soll das nicht verharmlosen.
Aber wir sind ja jetzt offenbar genau in einer Phase, in der diese Ziele gesucht werden, und wenn es um die Ziele, um die politischen Ziele, um das neue Staatssystem zum Beispiel in Ägypten geht, und da sind wir sofort bei den Islamisten, da sind die am besten organisiert, die sich ohnehin schon als Opposition früher gut organisiert haben, nämlich zum Beispiel die Muslimbruderschaft. Was ist das für eine Gruppe in der Gesellschaft und was wollen die eigentlich?
Wissen Sie, ich vertrete die These, dass die Stärke unserer Gegner ist immer teilweise unsere Schwäche, die sie so stark erscheinen lässt. Wenn die zivile Flügel dieser Bewegung, die demokratische, liberale, sozialistische, von Europa Gedankengut beeinflusste, unterstützt werden, werden die Muslimbrüder keine Chance haben. In dem Augenblick, in dem man nach ihrem Programm fragt, werden sie feststellen, sie haben keine Lösung. Sie haben so lange große Worte, solange sie noch nicht an der Regierung sind. Wir wissen doch, das islamische System herrscht in Saudi-Arabien, herrscht in Iran, herrschte auch im Sudan, herrschte in Afghanistan und mit katastrophalen Ausgängen. Also Sie müssen mir nicht nochmal Ägypten zerstören, damit ich sehe, dass der islamische Regierung, Gottes Regierungsstaat nicht funktioniert. Ich habe das schon mal auf der Erde. Sie haben kein soziales Programm, kein Programm für die globalen Probleme. Deshalb sind sie aber stark, deshalb, weil ihr Unterstützer sehr nah sind, Saudi-Arabien, die finanziert sie mit riesen Mitteln. Und die haben ihre Sozialbrennpunkte der Armut und die haben eine Brücke zu diesen Armen, indem sie ihnen Mahlzeiten anbieten, Hilfe für ihre Kinder anbieten, ganz geschickt. Man muss sie beneiden wirklich, dass sie die Moscheen nehmen als Zentrum für sich und ernähren die Menschen, pflegen die Beziehung, während die westlich Orientierten das vernachlässigen.
Mohamed Badi, der Oppositionsführer oder besser gesagt der Anführer der Islamisten in Ägypten, sagt, wir brauchen Soldaten des Glaubens. Der Islam ist die Lösung. Glauben die Ägypter, aber glauben auch andere Araber, dass der Islam tatsächlich eine Lösung für die Probleme darstellt?
Nein, der irrt sich gewaltig. Also der irrt sich wirklich gewaltig. Da kann er mal ein paar Monate Praxis in Saudi-Arabien machen. In Saudi-Arabien kocht das System. an Unfähigkeiten. Er kann, auch wenn es ihm nicht genügt, kann er nach Pakistan gehen, kann er nach Afghanistan gehen. Da wird er sehen, das System funktioniert nicht. Aber es gibt noch ein zweites Problem für ihn. Es gibt 6 Millionen Kopten in Ägypten. Es gibt 10% der Bevölkerung in Syrien sind Christen. Das sind die bildende Mittelschicht, die intellektuelle Schicht. Was will er mit uns machen? Bürger zweiter Klasse, dann rebellieren wir wieder. Und das ist das, was er nicht hinkriegt. Das wird er auch in Kairo nicht kriegen. Jetzt, Tunesien ist ein Sonderfall und die Islamisten haben dort gesiegt. Da gebe ich Ihnen recht, die haben die Wahl gewonnen. Das ist eine richtige, einigermaßen gute Wahl gewesen. Und die haben gewonnen. Wir müssen damit leben. So wie wir hier in Deutschland leben, dass die CSU auch in Bayern die Oberhand hat. Also für mich sind Islamisten, wenn sie sich an dem demokratischen Staat halten, an die Grundsätze der Republik halten und nicht islamischer Gottstaat aufbauen, sind sie eine konservative Kraft, mit der ich leben kann. Ich werde sie ablehnen, aber ich kann mit ihr leben.
Aber es gibt ja schon Gruppen, wenn Sie gerade sprechen von Tunesien und dem Ausgang der Wahl, es gibt ja schon Gruppen wie zum Beispiel schlicht die Frauen, die sich fragen, haben wir aus dieser ägyptischen oder aus der tunesischen Revolution jetzt einen Vorteil bezogen? Wenn wir uns Tunesien anschauen, es gibt eine Künstlerin in Ägypten, die hat sich jetzt nackt fotografieren lassen.
Diese Bilder gehen durchs Internet.
Da sind jetzt nicht nur diejenigen, die islamistisch orientiert sind, im Protest versammelt, sondern auch durchaus liberale Gruppen.
Natürlich.
Ist der Schritt zu weit, jetzt plötzlich Demokratie einzuführen, Frauenrechte einzuführen, auch so etwas wie Nacktheit zuzulassen? Ist der Schritt zu groß, der jetzt verlangt wird?
Nein, nein. Diese Gesellschaften haben doppelt Boden. Oben wird moralisch, wird zensiert, in Azhar-Moschee wird sogar über Literatur geurteilt und sogar Schriftsteller zu Tode verurteilt oder freigegeben für jeden Killer, als Gotteslästerung oder was weiß ich, ein Roman, ein harmloser Roman. Das ist die eine Schicht. Die andere Schicht sind die Nachtlokale, da sind die Franzosen in Paris neidisch über diese erotische, wahnsinnige Schicht von geheimen Leben. Also das ist schizophren und das ist eine Krankheit der Diktatur. Die Diktatur zwingt die Leute immer doppelzüngig zu leben und doppelschichtig zu leben. Das eine ist für außen, das andere ist das Geheime, was sie machen.
Ja, aber ist das nicht auch der Islam, der dazu zwingt?
Nein, nein. Sie vergessen, mein Herr, Sie vergessen, dass derselbe Islam ist der eines Tages, ich kann das wirklich mit ruhigem Gewissen sagen, als Christ, derjenige war, der diese Weltzivilisation gemacht hat, der die Erde gemessen hat, die Sterne gemessen hat, der Chemie-Experimente, der sogar Tierexperimente gemacht hat zur Auswahl von neueren Gattungen und so weiter. Das hat ja der Islam auch gemacht. Das ist auch der Höhepunkt.
Ja, aber das ist sehr lange vorbei. Das ist nämlich zu einem Zeitpunkt geschehen, als offenbar Staat und Islam, als Staat und Religion noch nicht eine solche Einheit bilden.
Das stimmt. Und das ist
Inzwischen ist der Staat ein nach außen hin religiöser Staat.
Und das ist die Katastrophe. Das ist die Katastrophe. Ich plädiere und alle Liberalen, alle Demokraten plädieren zur Trennung. Und zwar nicht gegen die Religion. Ich sagte immer, im Gegenteil, ich will euch schützen, die Religiösen, indem ich euch befreie von diesem Staat, der komische Geschäfte macht, komische Kriege führt. Ihr sollt Gott ganz sauber für euch haben, für euer Gebete haben.
Aber dann nehmen Sie den Religiösen die Macht. Das ist ja genau das Problem, was in den arabischen Ländern im Augenblick passiert.
Dann reden wir über die Macht, nicht über der Glaube und Religion, wie sie das heucheln da in die Islamisten.
Es ist Heuchelei.
Es ist Heuchelei. Die führen die Religion als Grund, weshalb sie die Macht nehmen wollen. Dabei wollen sie Politik machen. Politik, aber die getarnt ist mit einem Glaube, mit einem Scharia, die nicht reicht für unsere Tage. Entschuldigung, unser Leben ist so kompliziert, dass die moderne Gesetzgebung gerade noch schafft und dabei sind so viele Lücken, die die Kriminellen ausnutzen. Da kommt mir einer mit einer Scharia, die im 7. Jahrhundert entstand. Das kann er nicht ernst gemeint haben. Aber für einen Augenblick kann er blenden, für einen Augenblick. Sobald er aber die Macht übernimmt oder beteiligt wie in Tunesien an der Macht und die erste Phase von 3-4 Jahren bis zur nächsten Wahl, die Arbeitslosigkeit sich verdreifacht, die Unzufriedenheit sich verdreifacht, fliegt er raus. Das ist meine Hoffnung, dass wir nicht aufgeben, der Glaube an die Demokratie aufgeben, nur weil das solche Erscheinungen entstehen, sondern im Gegenteil, die Demokratie und Freiheit stärken, weil solche Leute noch schneller entlarven.
Also jetzt sind Sie doch optimistisch. Sie haben eben gesagt, Sie sind eher pessimistisch.
Nein,
gehen wir doch mal von Tunesien aus. Gehen wir doch mal von der Situation in Tunesien aus. Sie sagen 3-4 Jahre. Möglicherweise wird sich dann das Problem von selber erledigen, weil die Islamisten diese neue Gesellschaftsstruktur, diese neue Wirtschaftsstruktur gar nicht hinbekommen.
Überhaupt nicht.
Aber was ist mit der Beispielhaftigkeit einer solchen Entwicklung für andere arabische Länder? Wir haben arabische Länder ja nicht nur in Ägypten, sondern auch in, sagen wir mal, Marokko, wo es im Augenblick einigermaßen ruhig ist, wo der König offenbar sehr geschickt agiert hat. Aber zum Beispiel auch Algerien als Länder, die schauen sehr genau auf die Nachbarn, die schauen sehr genau auf die Entwicklung. Und die Jugend sagt, warum wollen wir nicht die gleichen Rechte und auch Freiheiten bekommen wie in zum Beispiel Ägypten oder Tunesien.
Richtig. Und der Diktatur dort nützt das aus auch. Wissen Sie, die Diktatur sagt, entweder ich oder das Chaos, entweder ich oder die Islamisten. Das ist Verachtung der Bevölkerung, was die Diktatur sagt. Als ob die Bevölkerung keine andere Alternative hat, zu denken und zu sagen, zeig mir, was für Programm du hast, wie löst du die Arbeitslosigkeit, was machst du mit meinem Kind in der Schule, warum muss er Freitag in die Moschee, wir wollen nicht, wir sind liberal und unser Sohn geht nicht. Der will nicht, lass ihn in Ruhe. Diese Konflikte können nur praktiziert werden, wenn die Demokratie da ist. Und dann würden die Islamisten nichts anderes machen können, als nochmal sich zur Wahl stellen und die werden dann eine herbe Niederlage erleben.
Aber das heißt, wir müssen das tunesische Beispiel quasi abwarten, diese 3-4 Jahre.
Geduld haben.
Haben wir denn die Zeit für diese Geduld?
Natürlich. Entschuldigen Sie, das habe ich auch gesagt vor 2 Monaten. Ich möchte das nochmal sagen, nämlich... Wir sollen nicht jetzt davon ausgehen, dass die Demokratie innerhalb der nächsten 6 Monate realisiert wird. Ich bin froh, wenn sie 5 Jahre braucht. Warum nicht? Eine Übergangszeit nenne ich das. Damit wir diese ganze Struktur reinigen, diese Diktatur 50 Jahre in unser Köpfe, nicht nur auf dem Boden mit Beton und Panzer, sondern in unser Köpfe hinein projiziert hat, ich bin euer Herrscher und wenn ich weggehe, dann geht das Land runter. Das kennen wir von Stalin auch. Das kennen wir von allen Diktatoren, die gedacht haben, nach mir wird es einen Untergang geben. Es gab keinen Untergang. Er ist jetzt Phosphat unter der Erde, aber der Untergang ist nicht gekommen.
Ja? Aber Sie kommen aus Damaskus. Sie haben gesagt, 500 Jahre durfte man den Mund nicht aufmachen, im Augenblick erst recht nicht, denn es wird blutig niedergeschlagen, alles, was Richtig. Es an Opposition gegen Assad gibt. Wie sieht das denn in Syrien aus? In Syrien ist der Druck auf die Bevölkerung, auf jede Art von Liberalisierung größer als zurzeit in allen anderen Ländern. Wie kann denn eine Oppositionspolitik da überhaupt funktionieren? Was muss denn passieren?
Also in Syrien haben wir eine sehr bunte Gesellschaft. Wir haben eine 60% Sunniten und 40% Gemischte. Aleviten, Christen, Tscherkessen, andere Religionen und auch ethnischen Minderheiten. Zum Beispiel die Kurden bilden eine große Minderheit in Syrien. Also die Gefahr droht nicht in Syrien, dass das eine Richtung alles tot macht. Das geht nicht. Es geht vielleicht in Saudi-Arabien, wo 99,9 Sunniten oder 90. In Syrien geht das nicht. Es ist eine bunte Gesellschaft. Was wir ein größeres Problem haben in Syrien, dass dieser Dominostein in dem Spiel im Orient sehr wichtig ist. Und alle wissen das. Und wir werden uns was vormachen, wenn wir sagen, ja, Syrien ist wie Libyen. Nein. Mit Syrien hängt der Iran und hängt die Hezbollah, hängt der Frieden mit Israel zusammen, hängt die Nachbarschaft zu der Türkei. Es ist ein sehr sensibler Stein, also ein Dominostein. Die Machthaber sind umso raffinierter in Syrien, weil die Phase 40 Jahre genug war, um ihre Macht mit 15 Geheimdiensten, mit allen Stellen in ihre Hand zu bringen. Das heißt, wir werden hier eine andere Gefahr haben, dass die Macht genau eher nach dem, weshalb ich das Wort ängstlich hinzugefügt habe, eher nach einem Bürgerkrieg wie in Libyen laufen würde, was ich sehr, sehr bedauerlich finde und sehr traurig mich macht, weil Syrien ein sehr dicht besiedeltes Land ist. Damaskus hat 5 Millionen, stellen Sie sich vor, einen Bürgerkrieg. Aleppo hat 4. Nicht wahr? Das ist die Schwierigkeit in Syrien, nicht jetzt die Phase danach. Also wir haben umgekehrte Situation als Tunesien. Die Vorphase ist bei uns schwer, die Nachphase nicht. Die Vorphase in Tunesien war ein Spiel. 3 Wochen war Ben Ali weg. Wir sind im 8. Monat in Syrien mit täglichen Demonstrationen und wir haben keinen Schritt geschafft bis jetzt. Es gibt keine befreite Stadt, nicht eine einzige. Wir haben 200 Städte im Aufstand, aber keine einzige in unserer Herrschaft. Das heißt, die Phase in Syrien kehrt sich um. Zuerst ist es sehr schwierig, das Regime zu schwächen. Danach werden die Minderheiten sich auch zu Wort melden und sagen, ohne Kurden gibt es keine Regierung hier. Und bisher regieren die Kurden nicht mit. Und ich plädiere dafür, dass die Kurden sofort mitregieren, mitgefragt werden, nicht nur, wenn es um Opfer geht. Die Christen müssen mitregieren. Diese Trennung vom Staat und Religion, dass wir Christen auch die Möglichkeit haben, uns zu beteiligen in Armee und Staat, also nicht nur als Freiberufler und als Händler. Das ist der Unterschied zwischen Syrien und Tunesien, wenn wir das jetzt so konzentrieren. Die Vorphase bei uns ist sehr schwierig und das macht mir Angst.
Was kann denn daraus werden oder wie sehen Sie die weitere Entwicklung in Syrien? Sie haben gerade schon davon gesprochen, dass das ein ganz wichtiger Mosaikstein ist. Sie haben gesprochen davon, dadurch, dass der Iran sehr stark interessiert ist an dem Machterhalt in Syrien, Saudi-Arabien eine wichtige Rolle spielt, die ja nun dem Iran gegenüber sehr sensibel, feindlich gegenüberstehen, weil sie den Einfluss auch fürchten. Wenn dieser Mosaikstein aber fällt, wenn es zum Beispiel zu einem Bürgerkrieg kommt, wie wird so etwas ausgehen? Wird der Iran direkt angreifen?
Ja, also ich fürchte, wir müssen, also umgekehrt, ich fange an mit dem, was wir machen können. Dieser Schritt der Arabische Liga war hervorragend. Das hat das Regime wirklich beunruhigt, dass sogar die arabischen Nachbarn ihn ablehnen. Und diese ganze Behauptung, er sei Araber-Freund und Araber-Unterstützer und fortschrittlich für Palästina, das überzeugt niemand mehr. Dass die Opposition jetzt ihr Zentralregierung hat, also nennt sich der Nationalrat, syrische Nationalrat, also wie Revolutionführung, mit einem wunderbaren Mann, ein Professor in der Sorbonne, also wir haben keinen Scheich oben, sondern ein Professor, Burhan Galioun ist Professor in Paris, ist der Vorsitzende dieser Vereinigung. Ich habe mit großer Freude gesehen, dass Sie, Herr Westerwelle, ihn in Berlin empfangen haben, mit ihm auch über Details gesprochen hat. Also das ist schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Das könnte noch den Bürgerkrieg verhindern, wenn wir im Westen sowie in den arabischen Ländern diese Opposition so unterstützen und dem Regime klar machen, das geht nicht mehr weiter. Kompromisse muss man machen, die Hand muss man reichen an dem Regime, dass das auch ein Rückzug möglich ist. Wenn man ihn an die Wand stellt, dann kämpft er. Das heißt, warum sage ich das alles? Weil ein Bürgerkrieg in Syrien keinen bekannten Ausgang hat. Sie können nicht, anders als in Libyen. Denn hier kann der Iran eingreifen mit großem Potenzial an Zerstörung. Hezbollah mit großer Übung und Praxis gegenüber Israel kann er sofort gegen die harmloseren Syrer einsetzen und mit seinen Kämpfern haben wir keine Chance. Das heißt, wir haben hier viele militärische Faktoren, die das stärken. Wir haben den Schiiten in Irak mit dieser Sadr, der schickt seine Truppen inzwischen durch die Grenze. Das ist eine Zerstörung des ganzen Landes, ohne bekannten Ausgang. Und das wäre für mich die Katastrophe.
Ja, aber wo liegt denn jetzt die Lösung für Syrien? Also wenn Sie sagen, wenn es in einen Bürgerkrieg ausartet, können wir nicht wissen, wie es ausgeht.
Überhaupt nicht.
Dann ist die Gefahr einer größeren Eskalation gegeben. Wo liegt denn die Lösung für die Situation Syrien?
Ich sage Ihnen das, dass zum Beispiel der Westen mit Russland erstmal Klarheit stellt. Die Russen verhalten sich zurzeit wirklich fast kriminell. Also, weil sie großes Interesse haben, hier ihren Stützpunkt nicht zu verlieren. Die Chinesen sind Opportunisten. Da muss man auf sie auch einwirken, dass sie gemeinsam mit dem syrischen Regime nach einer Lösung finden und nicht ihn unterstützen und blind unterstützen. Schauen Sie, wenn die Russen die Panzer liefern, ja, und dem Regime stärken, er sei ein Opfer einer Weltverschwörung, dann stärkt das Regime in einer Richtung, die sehr ungesund ist für die Lösung, für eine friedliche Lösung. Wenn der Westen, so wie damals gegenüber Solidarność in Polen, das war auch ein gefährlicher Moment, weil der Gegner niemand anderer als die sogenannte Sowjetunion mit nuklearen Macht, also damals. Aber der Westen hat Russland ganz eindeutig gezeigt, hier darfst du nicht blutig diese Solidarność anfassen. Und tatsächlich hat das gewirkt. Das heißt, wenn der Westen überzeugt und seiner Freiheit und Demokratie würdig ist, ganz radikal auftritt hinter der syrischen Opposition und die Russen zwingt, hinter den Kulissen, in der diplomatischen grauen Zone, zwingt zu Vernunft zu kommen und ohne Verurteilung, großspurige Verurteilung der UNO, sondern dem syrischen Regime eine Möglichkeit geben, dass er einen Übergang schafft, dass er mit der Hilfe der Russen garantiert bekommt, Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. Zum Beispiel, dass sie Obama und Clinton aufhören, sich lächerlich zu machen. Ich meine, der syrische Machthaber lacht sie aus. Die lassen jeden Monat eine kleine Warnung. Es ist jetzt Zeit, Reformen zu machen. Und er lacht sich kaputt in Damaskus. Die müssen ihm wirklich was zeigen, dass das nicht geht. Die zeigen ihm das nicht.
Kommen wir noch auf ein weiteres Schlüsselland, gerade in dem Zusammenhang, wenn wir eine Lösung für Syrien hätten, haben wir noch lange keine Lösung für den Iran. Und der Iran wäre quasi ein neues Schlüsselland für eine mögliche neue Pulverisierung der Region.
Das nicht, wenn Syrien, ich sage Ihnen eins, und das wundert mich, dass der Westen das noch nicht begreift, wenn Syrien befreit wird, wird der Iran auch, die Iraner sind sehr vernünftig, so sehr sie mir nicht gefallen, sind sie Taktiker, sind sie Strategen da, keine Emotionen jetzt, also sie werden begreifen, sie sind isoliert, also man sucht Kompromisse und man sucht nicht Konfrontation, wenn man alle Verbündete schon verloren hat. Und das macht mir Hoffnung sogar, dass der Iran zur Vernunft kommt. Aber solange Syrien gestärkt wird, solange Hezbollah bei jedem Angriff gegen Iran schon Israel angreift, also so wie eine Botschaft des Irans an der Grenze Israel, solange ist der Iran nicht zur Vernunft zu bringen.
Wir müssen mal sprechen über eine Hoffnung, die wir, glaube ich, beide haben und die ganz, ganz viele Menschen auf der Welt haben, dass nämlich diese arabische Revolution, dieser arabische Frühling mal wirklich in einem Sommer endet und wir eine Demokratisierung in welcher Form auch immer, eine vielleicht oder eine arabische Form der Demokratisierung haben. Dann gäbe es ja auch eine neue Möglichkeit für einen Dialog der Kulturen. Da hätten wir eine Möglichkeit, Sie haben das mal in einem Buch beschrieben, das Mittelmeer und die Mittelmeerregion zu einer Art Paradies zu formen. Wie könnte denn so ein Dialog der Kulturen, ein Miteinander aussehen? Im Augenblick hören wir immer nur von Spannungen der Kulturen, der Religionen miteinander. Wo sehen Sie denn eine solche Lösung?
Das ist eine wunderbare Frage, kann ich Ihnen sagen. Ich hoffe, dass ich die Kraft habe, sie einigermaßen zu beantworten. Fragen sind manchmal viel wichtiger als die Antworten. Aber ich versuche es. Ich versuche es. Sie geben mir eine Chance. Die Europäer vergessen zu schnell, dass der Mittelmeerraum eigentlich der unmittelbare Nachbar ist. Das heißt, die Europäer haben großes Lebeninteresse, dass dort Ruhe, wie Sie sagen, Paradies herrscht. Und dieser Paradies existierte eigentlich. Wir müssen das zurückentdecken. Entdecken, indem wir begreifen, diese Gegend gehört den Völkern, die dort leben. Und zwar alle. Nicht jetzt geheuchelt zu sagen, der aber der nicht. Sondern Israel, die Palästinenser sollen ihr Staat bekommen. Syrien, Libanon, offene Grenzen zu allen Seiten. Mit der Hilfe der Europäer, dass dieser Mittelmeerraum, ein gemeinsames Erbe der Europäer und der Asiaten da an dem Ort und dann der Afrikaner, Nordafrika, dass hier wirklich ein hochentwickeltes Land, ein wunderbar touristisch aufgeschlossenes Land, ein demokratisch regiertes Land, wo man sich bewegen kann, das ist möglich. Und gegen alle Thesen, dass wir nicht leben können miteinander. Ich bin in einer christlichen Gasse aufgewachsen. Die Parallelgasse war die Judengasse. Und wir natürlich waren wir Minderheiten, natürlich haben wir nicht alle Rechte, aber wir haben gelebt, wir haben gehandelt, wir haben uns geliebt und gekracht. Das war ganz normal. Und jetzt will man mir erzählen, dass wir je moderner wir werden, umso unmöglicher ist das zu leben, indem ich aber globalisierungsmäßig mit einem Bewohner von Norwegen kommuniziere und zugleich mit einem in Südafrika. Das ist jetzt nicht übertreiben, das ist meine E-Mails. Muss ich doch leben können zwischen dem Libanon und Israel finden, zwischen Israel und Jordanien, zwischen Jordanien und Syrien. Das muss möglich sein. Aber die Diktaturen machen ja keinen Frieden. Das habe ich immer gesagt. Die machen nur Feuereinstellung. Einzig berechtigter wirklich Hoffnung ist, dass die Demokratien imstande sind, Frieden zu machen. Die Leute sind müde. Wissen Sie, ich bedauere sehr, dass in Israel und in Palästina Kinder gibt, die jetzt aufgewachsen zu 60-jährigen Menschen, die keinen Tag Frieden kennen. Keinen Tag. Und das ist wirklich Anlass genug zu sagen, wir wollen doch endlich mal eine Generation sehen, die erstmal 30 Jahre in Ruhe miteinander lebt. Und dann können wir zusammensitzen und sagen, hat das geklappt oder fehlt uns an etwas? Diese Zeit müssen wir haben.
Sie greifen bei der Beschreibung von Damaskus, Ihrer Heimatstadt, sehr, sehr weit zurück. Sie sagen, in der Gasse oder durch die Gasse, an der ich gewohnt habe, soll Paulus geflüchtet sein. Das ist auch die Verbindung zur Bibel, zu ihrer christlichen Orientierung. Wir sitzen jetzt hier vor Büchern. Was haben denn Bücher für Sie für eine Funktion? Abgesehen davon, dass man sich sehr schön zurückziehen kann und mit anderen Gedanken auseinandersetzen kann.
Die haben eine schöne Funktion. Wissen Sie, jedes Buch ist wie ein Geheimfenster. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Raum und sobald Sie ein Buch nehmen, öffnet sich ein Fenster. Und Sie machen das Fenster auf, schauen Sie hinein in die Seelen und Sie schauen auch in Ihre Länder hinein, ohne einen Meter von dem Zimmer weggegangen zu sein. Das heißt, ich sitze hier, lese ich einen Roman von einem Mohammed Hanif, heißt er, in Pakistan. Er beschreibt den Augenblick, wo ein Diktator stirbt. Und ich lache mich kaputt mit dem Pakistani über diese Ereignisse, die er beschreibt, als würde er mich an die Hand nehmen und mit mir gehen. Das sind Bücher. Deshalb liebe ich Bücher, ich bin faul, ich möchte mich nicht bewegen. Aber Bücher erlauben mir zu reisen, ohne mich zu bewegen. Ich gucke mal durch das Fenster, das geheime Fenster hinein und das könnten Bücher auch diese Brücken bilden. Erinnern Sie sich bitte an Spanien, wo das funktioniert hat zwischen Juden, Moslem, Christen, Europäer und Asiaten, lebten und haben die schönste Kultur in Spanien geschaffen. Die ist bis heute hat noch Zeugen, in Alhambra zum Beispiel. Dies ist möglich, es ist nicht Utopie von Rafik Shami, der jetzt spinnt mit seinen Romanen, sondern es ist mal gewesen. Und wir können zurück zu diesen Wurzeln kommen.
Bei aller Begeisterung für Bücher, jetzt Weihnachten werden immer weniger unter dem Christbaum auch in Deutschland liegen. Es sind immer mehr elektronische Bücher. Ist das eine Fortsetzung des Buches oder ist das ein Nebenweg? Ist das eine Gefahr für das Buch, für das Lesen? Es gibt immer weniger Menschen, die wirklich einen Roman oder ein Sachbuch lesen, abgesehen von beruflichen Orientierungen.
Also ich glaube nicht, dass es eine Gefahr ist. Es ist ein Nebenweg, ein wunderbarer Nebenweg. Ich war sehr, sehr abweisend am Anfang. 3 Jahre habe ich meine Bücher gesperrt gegen elektronische Bücher. 3 Jahre. Aber ich denke, ich habe auch gelernt durch meinen Sohn. Mein Sohn liest Bücher, liest aber in einem E-Book, in seinem Rechner da. Es war immer Zeiten, gab immer Zeiten, wo viele nicht gelesen haben. Ich denke, Deutschland ist ein wunderbares Land, es ist ein Paradies des Buches. Die Einzigen, die das nicht wissen, sind die Deutschen. Ich muss sie immer aufmerksam machen, dass wir hier in einem Paradies leben, in 24 Stunden, nur die Apotheker sind schneller. In 24 Stunden kriegen sie jedes Buch. In welchem Land das ist, gehen sie nach Italien, da brauchen sie 3 Monate und vielleicht kommt das Buch.
Was aber schöner ist, wenn man hier in der U-Bahn in Deutschland sitzt, wird man selten jemanden mit einem Buch sitzen sehen. Wenn Sie in der Metro in Paris fahren, lesen ganz viele Bücher und nicht nur einfache Romane.
Das stimmt.
Lesen ist doch auch eine Sache, die man der Jugend vermitteln muss.
Ja, aber die Deutschen lesen nicht öffentlich, die lesen im Privaten lesen die Deutschen mehr. Und das Buch ist begehrtes Geschenk, also machen Sie mir das nicht schlecht. Also wir wollen doch lieber hoffen, dass unter dem Weihnachtsbaum etwas mehr Bücher liegen.
Sie haben ein neues Buch geschrieben, Die Frau, die ihren Mann auf dem Flohmarkt verkaufte. Was ist der Grund, warum Sie so gerne Geschichten erzählen?
Ich finde es wahnsinnig spannend, erwachsene Menschen durch das Wort, das gesprochene oder geschriebene Wort, sich vergessen zu lassen, dass sie jetzt im Fernsehen oder in der Fabrik oder in einer Arztpraxis arbeiten oder auf dem Bau als Ingenieur oder auch als Bauarbeiter und sie entführen in eine Gegenwelt. Eine Gegenwelt, die aber sie zum Lachen bringt, zum Weinen bringt, zum Nachdenken bringt. Das sind die Vorteile des Erzählens. Deshalb bin ich als Kind schon fasziniert gewesen von Leuten, die da erzählen. In der Runde habe ich gesagt, ich möchte gerne wie er da erzählen und die Leute weinen lassen oder lachen lassen. Und ich habe gesehen, die Leute haben sich wahnsinnig verliebt in diesen Erzähler.
Ist sozusagen das Buch auch vielleicht ein Schlüssel, ein Schauen durch das Schlüsselloch in die Zukunft der arabischen Länder?
Ja, weil mit Büchern kann man Projekte entwerfen, Bilder von der Zukunft entwerfen. Wie können diese Völker miteinander leben? In Form von Geschichten, in Form von glaubwürdigen Geschichten. Auch Sachbücher, es spricht nichts gegen Sachbücher. Aber mit der fiktiven Welt haben wir die Möglichkeit, so vorzuschmecken, wie diese Zukunft aussehen könnte in einem gelungenen arabischen Sommer. Und das hoffe ich auch, dass diese Bücher dazu beigetragen. Also, dass wir mehr mit voneinander lesen, dem Israeli mehr von den Arabern, die Araber mehr von den Israeli. Und das wird, ich sage immer, wer zu meiner Lesung kommt, wird niemals ein Feind der Araber sein, weil er erlebt in der Lesung, wie nah diese Helden meiner Geschichten an einem Deutschen, an einem Schweden. Sie sind verschieden und das sollen wir auch so sein, aber sie sind auch sehr nah menschlich.
Dieser Titel des Buches Damaskus im Herzen und Deutschland im Blick ist irgendwo ja, eine vielleicht auch zeitweise Resignation. Sie haben Damaskus noch im Kopf, aber Sie gucken ja in der Realität Deutschlands. Könnte sich das mal wieder rumdrehen? Haben Sie manchmal so ein Herzklopfen, wenn Sie gerade das jetzt beobachten, was dort passiert, dass Sie vielleicht mal wieder in Damaskus in Ihrer Gasse stehen?
Also ich bedauere sehr, dass ich nicht unten bin und helfe, dass das nicht so viel Blut vergossen wird. Aber man hat mich gefragt, ob ich irgendeinen Posten haben möchte, wenn die Revolution klappt. Ich habe gesagt, nein, ich will die Brücke spielen, die ich jetzt immer spiele. Ich möchte gerne viele deutsche Autoren dann einladen, zum Goethe-Institut nach Damaskus zu gehen, syrische Autoren nach Deutschland einladen, sodass dieser Kontakt doch intensiviert wird in demokratischen Verhältnissen. Dann habe ich meine Rolle gemacht. Mehr will ich nicht. Ich bin kein Politiker.
Aber wenn Sie manchmal vielleicht auch nachts mal aufwachen und an das denken, was da im Augenblick stattfindet, ist es beklemmend für Sie,
ist es ja,
zu erleben, was da in Damaskus,
ja,
stattfindet?
Ja, und vor allem, wenn ich aufwache, nicht in der Nacht, ich schlafe sowieso kurz, aber wenn ich aufwache und denke, ich will leben hier im Frieden, was passiert jetzt in den Familien heute, die einen Sohn oder eine Tochter verlieren, den sie so lieb haben? Also das ist schon sehr, sehr bedrückend, zumal ich einen Sohn habe und ich weiß, dass seine Gesundheit, sein Frieden mich angeht. Also. Mhm. Und das ist schon bedrückend, dass ich nicht helfen kann. Also ich kann nur Appellen schreiben, ich kann nur appellieren an ihre Menschlichkeit, dass sie die Hand einander reichen und so weiter. Aber mehr als das kann ich nicht und das ist zu wenig.
Glauben Sie, dass Sie Ihrem Sohn nochmal die Gasse in Damaskus zeigen können?
Das habe ich geschworen. Ich habe geschworen, ich werde mit ihm Murmeln spielen auf meiner Gasse, weil ich Murmeln sehr gut spiele nach wie vor. Und dass ich ihm die Orte meiner Kindheit zeigen will. Und das wird kommen. Ich bin ganz zuversichtlich. Da bin ich mehr optimistisch als ängstlich.
Rafik Shami, danke, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen für diese wunderbaren Fragen.